SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. Einmal dickes Buch mit alles. So haben wir die Sendung heute genannt. Klar, inspiriert von der türkischen Imbissbude nebenan. Mit alles ist, mit Knoblauch und Chilipulver, ist scharf, ist würzig. Die Bücher, die ich Ihnen heute im SWR 2 Lesenswert Magazin vorstelle, enthalten alles, was Bücher brauchen, wenn sie mehr sein wollen als leichte Lektüre. Wir sprechen über den großartigen Lyriker Thomas Kling. Wir sprechen über ein neues Buch, über die Widersprüche des Christentums, das pünktlich zu Weihnachten erschienen ist. Und über die Lehrjahre der Männlichkeit. So heißt der zweite große Roman von Gustave Flaubert. Alles voll also mit Klassikern. Musikalisch beginnen wir einfach mal mit Hildegard Knefs Von nun an ging's bergab. Nagelneu eingebracht von den Beatsteaks.
Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab. Anschließend hatte ich nicht viel zu tun. Man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen. Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan, du musst jetzt was lernen, der Ärger begann. Von nun an ging's bergab. Mit 15 hatte ich eine Idee. Ich wollte zum Theater, Mama sagte nee. Man hätte mich enterbt, doch wir hatten kein Geld. Und ich folgte dem Ruf auf die Bretter der Welt. Von nun an ging's bergab. Alle fanden, ich hätte Talent und gaben mir Rollen, die das Programm nicht mal nennt. Doch der Star wurde krank, das war mir genehm. Und dann hat mich einer vom Föhn gesehen. Von nun an ging's bergab.
Der 1978 in Niederbayern geborene Autor Christoph Nussbaum-Eder ist bislang vor allem als Theaterschriftsteller in Erscheinung getreten. Nun hat Nussbaum-Eder im Surkamp Verlag seinen Debütroman vorgelegt, Die Unverhofften. Ist rund 650 Seiten stark, ein ambitioniertes Buch, in dem deutsche Geschichte über mehr als ein Jahrhundert unter dem Brennglas eines bayerischen Dorfs erzählt wird. Für uns ist es das SWR2-Buch der Woche und Christoph Schröder hat Die Unverhofften gelesen.
Christoph Nussbaum-Eders Debütroman ist ein Buch, das die Geschichte eines Dorfes und seiner Bewohner, streng genommen also das Private, auf das Lebendigste und Unterhaltsamste mit den großen geschichtlichen Brüchen verbindet. Und es ist ein Roman, der den Zusammenhang von Landschaft und Mentalität atmosphärisch herstellt. Das beginnt bereits damit, dass Nussbaum-Eder den dörflichen Schauplatz, an dem die Unverhofften seinen Ausgang nimmt, dezidiert als einen Ort inszeniert, an dem die geografischen Bedingungen den Menschen ihre Lebensweise aufzwingen.
In diesem Gebiet, auf halber Strecke zwischen München und Prag, am Rand der Welt, liegt die Ortschaft Eisenstein. Dort, am Fuß des großen Aber, überwiegen die Westwinde. Der klirrende Böhmerwind aber, der oft tagelang aus nordöstlicher Richtung ins Tal zieht, bestimmt die Witterung. Der Wind macht die Stängel der Gräser krautig bis zur Durchsichtigkeit. Und der Winter dauert hier so lange, wie ein Mensch ausgetragen wird.
Wie so oft ist es auch bei Nussbaum-Eder die vermeintliche Peripherie, an der sich Konflikte, Tragödien und Schuldzusammenhänge in zugespitzter Form darstellen lassen. Am Anfang steht eine Glashütte in Bayern in Flammen. Sie hat den Bewohnern des Dorfes Eisenstein Arbeit gegeben, bis sie im August des Jahres 1900 einer Brandstiftung zum Opfer fällt. Wer das Feuer gelegt hat, soll hier nicht verraten werden, doch eine der Kontinuitäten in Die Unverhofften ist es, dass aus der Zerstörung in zynischer kapitalistischer Folgerichtigkeit noch größerer Reichtum erwächst. Auf den Trümmern der Glashütte entsteht ein Sägewerk, das die Hufnagels zu einer reichen und mit der Macht der Besitzenden ausgestatteten Familie werden lässt. Nach dem Brand im Jahr 1900 unternimmt Christoph Nussbaum-Eder in der Chronologie einen großen Schnitt. Im Jahr 1945 kommt Erna Schatzschneider als Kriegsflüchtling aus dem Osten nach Eisenstein, weil hier ein Onkel von ihr im Hufnagelschen Sägewerk arbeitet. Im Wald hat Erna eine folgenreiche Begegnung mit einem sich ebenfalls auf der Flucht befindlichen Kommunisten. Erna ist schwanger, doch die Vaterschaft für ihren Sohn Georg, der 1946 geboren wird, schiebt sie dem verheirateten Sägewerksbesitzer Josef Hufnagel unter, mit dem Erna ein kurzzeitiges Verhältnis hat. Diese Lüge steht im Zentrum des Romans, denn sie ist der Auslöser für eine Reihe von Lebensentscheidungen, die sich wie im Dominoeffekt durch die folgenden Jahrzehnte hindurchziehen. Georg Schatzschneider wird zur Hauptfigur des Romans. Josef, sein vermeintlicher Vater, hält große Stücke auf den Jungen. Während Josef Hufnagel mit Erfolg seine ehrgeizigen politischen Ambitionen verfolgt, überträgt er dem noch minderjährigen Georg die Verantwortung für das Sägewerk.
Der Lehrmeister hatte Georg am Ende der Ausbildung Durchsetzungsvermögen und Intelligenz bescheinigt. Der Junge habe Kraft und lege eine geistige Wendigkeit an den Tag, die er bei Kerlen seines Alters nur selten erlebt habe. Georg ist einer, der ohne Umschweife zur Sache kommt.
Von nun an begleitet Nussbaum-Eder sein Personal bis ins Jahr 2019 durch die Geschichte der Bundesrepublik. Wir erleben den Aufstieg des ehrgeizigen Georg, der das Dorf verlässt und eine Baufirma gründen wird, die vom Boom der Wirtschaftswunderzeit profitiert. Geschickt hat Nussbaum-Eder ein großes Tableau an Figuren arrangiert, das sich ungefähr alle 10 Jahre, so weit liegen die Kapitel jeweils auseinander, in unterschiedlichen und oft überraschenden Konstellationen wieder begegnen wird. Es wird geheiratet und geschieden, gefeiert und gestorben, vor allem aber immer wieder getrickst und getäuscht. Und es zählt zu den Verdiensten dieses Romans, dass Nussbaum-Eder neben einer Menge Zeitkolorit und nostalgisch angehauchten Accessoires auch die jeweilige politische Gestimmtheit der Epochen transportiert. Mit dem Aufstieg Georgs, der dank geschickter Spekulationen zu einem der reichsten Männer des Landes wird, geht ein Paradigmenwechsel einher. Geld wird zu einem abstrakten Zahlenspiel. Die Arbeit und ihr Wert entkoppeln sich von den Menschen, die sie leisten. Der Begriff der Dynastie, der letztendlich auch nur auf dem Prinzip von Blut und Boden basiert, wird abgelöst durch den des Imperiums. Nussbaum-Eder zeigt, wie ein Lebenswerk so groß werden kann, dass es den Menschen, der es geschaffen hat, unter sich begräbt. Und zugleich läuft im Hintergrund unerbittlich eine Schicksalsuhr ab, die mit Ernas Urlüge in Verbindung steht. Der junge Georg hatte sich seinerzeit in Josefs eheliche Tochter Gerlinde verliebt. Josef hatte diese innige Verbindung zweier Liebender verhindert in dem Glauben, Gerlinde und Georg seien Halbgeschwister. Es hätte also alles anders kommen können. Als Erna Josef einige Jahre vor ihrem Tod die Wahrheit sagt, stürzt das Konstrukt von Existenzsicherheiten in sich zusammen.
Josef hatte die ganze Zeit über die Ellbogen auf den Tisch gestützt. Das Gesicht hielt er hinter seinen ineinandergelegten Händen versteckt. Erst am Ende ihrer Rede vergrub er es in seinen Handtellern. Er brachte es nicht fertig, vor ihr zu weinen. Sein Herz schlug wild. Du hättest mir das früher sagen sollen.
Die Unverhofften ist tatsächlich ein Schmöker im besten Sinne. Wer das Buch zur Hand nimmt, wird in den Sog der windungsreichen Geschichten und Lebenswege der Figuren hineingezogen. Wem gehört was? Wer verfügt über das Kapital und wer über die Deutungshoheit von Biografien? Diese Fragen laufen stets untergründig mit. Doch in erster Linie ist Nussbaum-Eders Debüt ein mitreißender Roman und eine wunderbare Lektüre für lange, stille Wintertage.
Christoph Schröder über das SWR2-Buch der Woche. Christoph Nussbaum-Eder, Die Unverhofften, erschienen bei Surkamp. Sie hören das SWR2-Lesenswert-Magazin. Neu ist auch das folgende Lied, der Ex-Krautrocker Michael Rother mit Bitter Tang. Das Video ist in Zeitlupe, die Musik auch.
Time.
Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Weihnachten, das ist ein christliches Fest. Das vergisst man ja leicht mal im Geschenkerausch. Wir wollen jetzt auf das theologische Fundament schauen. Gerade ist ein Buch herausgekommen des in Mainz lebenden Philosophiehistorikers Kurt Flasch. Es geht um die französischen Philosophen Voltaire und Pascal. Und bei mir ist der Leiter der SWR Literaturredaktion Frank Hertweg. Kurt Flasch, den Autor muss man vorstellen, er lebt in Mainz, wurde dort auch geboren 1930, studierte unter anderem bei Theodor Adorno, ist Mitglied von Akademien in Italien und in Frankreich, hat an der Sorbonne mit Josef Ratzinger diskutiert und unendliche Bücher geschrieben. Frank, welche waren es denn?
Also er hat wirklich sehr viele Bücher geschrieben. In meinem Regal nimmt er, glaube ich, fast einen Meter ein. Ich habe jetzt mal ein bisschen was mitgebracht. Also was, glaube ich, fundamental wichtig ist, jetzt auch für das Thema, über das wir sprechen werden, ist die Logik des Schreckens. Da geht es um Augustinus und die Art von Christentum, die Augustinus vertritt, ein sehr düsteres. Und er kann das lesen, er spricht Altgriechisch, er spricht Latein und redet über Menschen, deren Namen wir noch nie gehört haben. Und auch sehr wichtig, Kampfplätze der Philosophie, führt jetzt eigentlich auch zu unserem Thema, große Kontroversen von Augustinus bis Voltaire, und er zeigt eigentlich, dass Texte sozusagen nie für sich stehen, sondern immer auf andere antworten und immer kämpferisch unterwegs sind, und das ist ihm, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Und jetzt also eben Christentum und Aufklärung als Thema. Das Buch ist eine Theologiegeschichte. Kurt Flasch beginnt bei Adam und Eva, allerdings in der Sicht von Augustinus. Was steht denn da am Anfang?
Also 397 nach unserer Zeit, da schreibt Augustinus einen sehr, sehr wichtigen Brief, und da verlässt er eigentlich sein bisheriges Konzept, in dem Freiheit auch eine Rolle gespielt hat, Freiheit zu sündigen, aber auch die Sünde zu lassen. Und 397 sagt er, nee, es ist alles anders, wir Menschen sind eigentlich immer schon Sünder und können da gar nicht raus. Das Ganze, da amüsiert sich Kurt Flasch, glaube ich, immer wieder, basiert auf einem Übersetzungsfehler. Also der Augustinus sprach nicht gut Griechisch und hatte die Lateinübersetzung von Hieronymus gelesen, die berühmte Vulgata, und da war dieser Fehler drin, und es führte dazu, dass es hieß, in Adam haben wir gesündigt, sprich, es gibt eine Sünde in der Welt, aus der wir nicht mehr rauskommen, und das heißt, die ganze Menschheit ist verdammt, das ist dieses düstere Konzept, und Gott entscheidet ganz willkürlich darüber, ein paar rauszunehmen aus der Verdammnis und Gerettete zu machen, und das ist natürlich nichts Schönes, was da am Anfang dieser Geschichte steht.
Ich fand das unfassbar, dass über 1000 Jahre die Theologie zumindest davon ausgeht, dass wirklich in Adam die Menschheit es schon, wie soll man es nennen, verschissen hat. Also sozusagen ganz am Anfang im Fleisch von Adam sind wir schon alle einfach der Verdammnis anheimgegeben worden.
Absolut, einfach durch unsere Geschlechtlichkeit, genau.
Und von da an, vom 4. Jahrhundert, spannt Kurt Flasch dann den Bogen ins 17. und 18. Jahrhundert zu Pascal und Voltaire. Kriegst du das zusammen, wie er das gemacht hat?
Ja, er hat im Prinzip zwei Leitbegriffe. Einmal die Willensfreiheit, also eher die freiheitliche Seite, und auf der anderen Seite eher des Augustinus. Also die Gnade, die über alles entscheidet, die Gnade Gottes. Er verfolgt dann ein wenig diesen Freiheitsgedanken über Thomas von Aquino. Das können wir jetzt auch mal weglassen, das wird zu kompliziert. Und im 17. Jahrhundert, da will er eigentlich hin. Da gibt es wieder eine Augustinus-Auseinandersetzung, an die Pascal anschließt, Blaise Pascal. Und das ist einer seiner Hausgötter.
Pascal ist ja Mathematiker auch.
Pascal ist Mathematiker, Physiker, ein unglaublich kluger Mensch. Aber eben auf der anderen Seite ein Anhänger der Erbsündentheorie, weil er nämlich glaubt, er findet die Welt ganz schrecklich. Das muss man sagen. Also es gibt ja diese berühmten Sätze, die jetzt in Corona-Zeiten ja auch wieder interessant sind. Das Unglück der Menschen beginnt damit, dass sie sich nicht im Zimmer ruhig sitzen bleiben können. Sie gehen raus, es gibt immer einen Welthandel, und Pascal sieht es alles sehr düster, und er sieht es alles durch die Erbsünde geprägt. Also er sagt, diese Sinnlosigkeit in der Welt kann eigentlich nur sein, wenn es die Erbsünde gibt, obwohl die Erbsünde eigentlich auch was unglaublich Sinnloses ist. Also ein unglaublich düsteres Weltbild. Und dem gegenüber stellt dann Kurt Flasch Voltaire im 18. Jahrhundert. Er ist auch gläubig, also es ist ein Gerücht, dass Voltaire Atheist wäre, das ist er nicht. Aber er glaubt an ein helleres Christentum, ein Christentum, das uns im Leben hilft. Ein Gott, der quasi die Welt im guten Sinne geschöpft hat, und darum gibt es auch Fortschritt. Und das sind die zwei Pole. Auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, der Freiheitspol, Voltaire, und auf der anderen Seite der Gnadenpol, Pascal, die Kurt Flasch in seinem Buch dann gegenüberstellt.
Das Buch ist ja dadurch mir die ganze Zeit so ein bisschen aktuell vorgekommen, weil das Thema Willensfreiheit beschäftigt uns ja an unendlich vielen Stellen. Gentechnik, es geht um Algorithmen, wie steuerbar sind wir über Facebook und so weiter. Jetzt kommt dann auch noch dieses Gequatsche von der Corona-Diktatur dazu. Überall spielt das Thema unserer Willensfreiheit eine Rolle. Nimmt das Buch dazu in irgendeiner Weise Stellung oder kann man da irgendwas rauslesen?
Also es nimmt keine Stellung. Das macht eigentlich Kurt Flasch, muss man sagen, fast nie so das Anbinden an gegenwärtige Diskussionen. Ich glaube, er hat einfach auch in Anführungszeichen Spaß dran, die tiefen Dimensionen dieser ganzen Debatten mal aufzuzeigen. Und ich glaube auch nicht, dass Kurt Flasch an den Fortschritt im Denken glaubt. Das scheint mir so dann, sondern er will einfach zeigen, hey, die Leute haben doch schon sehr, sehr lange an diesen Problemen herumgedacht. Und was bei Kurt Flasch immer noch dazu kommt, also warum er quasi diese historischen Themen beackert. Er ist, glaube ich, ein echter, begeisterter Philologe. Also er ist das, glaube ich, seit frühester Jugend an. Und ich finde auch immer, aber Alex, das weißt du besser, er ist so ein bisschen ein Mainzer Spitzbub, der auch sehr viel Spaß hat, die Theologen und die Christen zu ärgern. Und
sein letztes Buch hieß, Warum ich kein Christ bin.
Exakt, genau. Und das ist natürlich so genau sein Impetus. Und beim neuen Buch, würde ich sagen, ist die Nähe zur Gegenwart, die Nähe zu ihm ist einfach so, dass ich glaube, diese Weltsicht, diese etwas düstere Weltsicht von Pascal, die ist ihm gar nicht so fremd. Du weißt ja,
das Gefühl hatte ich auch, ja.
Genau, er ist ja im Krieg aufgewachsen, sein Bruder und die Mutter sind in seiner Nähe gestorben und er sieht die Welt, glaube ich, er sagt, es ist Lüge und Gewalt in der Welt. Das ist das eine, glaube ich, was ihm da...
Das schreibt er auch im Buch, also genau diese Erzählung kommt ja auch sehr ergreifend dann nochmal da drin vor.
Genau, das ist sein persönlicher Anschluss und bei Voltaire ist es, glaube ich, der aufklärerische Gestus, der ihm sehr wichtig ist, der Witz, die Ironie und ich glaube, bei beiden verehrt er die Sprache und das ist sozusagen der Nähepunkt bei Kurt Flasch selber, warum er mit diesen zwei Denkern nie fertig wird.
Er ist 2020 90 Jahre alt geworden. Merkt man das dem Buch an?
Auf keinen Fall. Also ich war echt erstaunt, wirklich die Genauigkeit im Detail, die Akribie, mit der er Argumente verfolgt und wie ich es gerade schon sagte, der versucht, es in einer sehr klugen, verständlichen Sprache hinzukriegen. Da ist er wirklich der Meister, da gibt es keinen besseren.
Dankeschön. Ich sprach mit Frank Hertweg über Kurt Flaschs frisch erschienenen Band Christentum und Aufklärung, Voltaire gegen Pascal. Das Buch ist bei Vittorio Klostermann erschienen und kostet 49 Euro. Und passend zu Weihnachten auch die Musik von Loudon Wainwright. Be careful, there's a baby in the house.
Be careful, there's a baby in the house. And a baby will not be fooled. It's a thing brand new, does what it wants to until you get it schooled. Be careful, there's a baby in the house. And a baby will play for real. If your I love you is an IOU, don't expect to get a good deal. So look out, mama. Look out, Dad, your bundle of joy will not be had if the blanket is blue or if the blanket is pink. You best watch what you do, you best watch what you think. Careful, there's a baby in the house. And a baby can spot your shtick. Well, a coochie coochie coo is a lot of poo poo when you spread it on that thick. Be careful, there's a baby in the house. And a baby is better than smart. It can waddle through all the stuff you do. Never mind your big head start. Be careful, there's a baby in the house.
Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin. Thomas Kling, Schriftsteller. 1957 in Bingen am Rhein geboren und in Hilden bei Düsseldorf aufgewachsen. 2005 mit 48 Jahren gestorben. Eine Zentralfigur der Lyrik der 90er und 2000er Jahre. Er provozierte ziemlich oft und war für seine Zeit ganz weit vorne. Thomas Kling war Dichter, Kritiker, Essayist, Übersetzer mit einer Vorliebe für alte Sprachen und Fachwörter und deshalb manchmal auch eine Art Spracharchäologe. Jetzt ist in 4 Bänden, unter anderem herausgegeben von Büchner-Preisträger Marcel Bayer, unterstützt von der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, vom Suhrkamp-Verlag und der Witwe von Thomas Kling, Ute Langanki, eine Gesamtausgabe erschienen. Großartig, meint Beate Tröger, und hat ein paar wirklich schöne Beweise parat.
Thomas Kling betrat als junger Mann die literarische Bühne. Um die Jahrtausendwende hatte er so vielbeachtete Gedichtbände wie »Erprobung herzstärkender Mittel«, Geschmacksverstärker, Morsch und Brennstern veröffentlicht. Bandtitel, die auf das hohe Sprachbewusstsein und die Eigenheiten dieses Werks deuten. Kling hatte von Beginn seiner Dichterlaufbahn an auch mit Live-Auftritten für Aufsehen gesorgt, mit heute legendär gewordenen, musikalisch begleiteten Lesungen, die er als Sprachinstallationen bezeichnete. Durch sie erneuerte er das Format der Dichterlesung.
4 Wünsche für den professionellen Vortrag des Gedichts. 1. Kein Genuschel, bitte. 2. Didaktik hat weder im Gedicht noch auf der Bühne etwas verloren. Die Leute sind gar nicht so doof, wie ihr glaubt. Also bitte keine autoexegetischen Turnübungen. Das Gedicht kann sich ganz gut selbst moderieren. Die 80er Jahre sind echt vorbei. Daher 3. Bitte, bitte keine Mätzchen-Performance mehr. 4. Siehe 1.
Feinsinnig und findenreich waren Klings Auftritte und seine Texte. Intelligent, rhetorisch versiert und unterhaltsam, voller blitzendem Humor. Das zeigen 2 Zitate aus der Rede, mit der Kling sich 2001 der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung als Mitglied vorstellte.
Dass ich Gedichte schreibe, habe ich trotz meiner Heimatstadt Düsseldorf geschafft, in der ja eher die flotten Werber zu Hause sind. Fehler passiert. Jeder Junge, der nur ein bisschen Händchen hat für die Sprache, geht da natürlich in die Agentur und macht sich so richtig die Taschen voll vom Feinsten. Ich schlage Bücher auf und zu und sehe mich als Lexikonkritiker an. Das Bücher auf und zuschlagen hat ganz klar mit dem Herkunftsstrang aus dem einschlägig bekannten evangelischen Pfarrhaus zu tun und eben dessen Tradition und Möglichkeit von Mündlichkeit und Schrift. Das heißt also, eigentlich bin ich dieser Branche treu geblieben, der nämlich populär zielsicher gesetzten Wendung unter Beibehaltung einer gewissen Hochgestochenheit, vorgetragen mit dem Habitus des Histrionen.
Ganz klar, hier inszeniert sich einer gekonnt und ziel- und selbstsicher. Sogar Alliterationen setzt Kling so selbstverständlich und frisch ein, dass man sie nicht abgedroschen, sondern zwingend findet. Er kokettiert in der Rede mit der Bescheidenheit des Künstlers im Gegensatz zum Werber. Er tritt als Büchermensch auf und, mit Verweis auf seine protestantische Sozialisation, auch als Menschenfischer. Er tritt auf als Histrione, dem das Theatrale, die Bühne nicht nur liegt, sondern der beides geradezu sucht. Er zieht virtuos die Register. Vergliche man sein Schreiben mit der Stimme eines Sängers, würde man ihm einen Tonumfang über mehrere Oktaven attestieren. Das folgende kurze Gedicht »Rheingau und Ohr« aus dem Band »Brennstern«, das sich auf Bingen als gemeinsamen Geburtsort von Thomas Kling und dem von ihm geschätzten Stefan George bezieht, schlägt große zeitliche und assoziative Bögen. Dennoch franzt es nicht aus.
»Rheingau und Ohr, nee, blichte«, eigentlich unbelichtete Gegend, das wächst von oben zu. Hier gegenüber Germania verhüllt, Wagnernd. Gegenüber hier sei ich geboren. Hier ist der Kaiser samt Ross fast in die Luft geflogen, neblichterweise einmal, raureif, versoffene Rebendüsternis.
Kling erläutert in dem Text Leuchtkasten Bingen Stefan George Update, dass das hier bedichtete Niederwalddenkmal, die bewaffnete Germania nach Frankreich ausgerichtet, bis heute als Ausflugsziel diene. Aber kaum jemand wisse, dass der Hohenzollernkaiser bei der Einweihung in den 1880er Jahren von Anarchisten in die Luft gesprengt werden sollte. Das thematisiert Rheingau und Ohr. Mit jedem Gedicht, jedem neuen Band entwickelte Kling sein poetologisches Programm weiter. Konzentriert setzte er Gegenwärtigkeit und Geschichte ins Verhältnis, konzentriert vermittelt er zwischen Anschaulichkeit und Abstraktion. Wie planvoll Kling bei der Arbeit vorging, begreift man nun durch die ersten drei Bände der Werkausgabe. Sie versammeln die zu Lebzeiten erschienenen Einzelbände und enthalten auch den Sprachspeicher, Klings Zusammenstellung deutschsprachiger Gedichte anderer Autoren, und sie enthalten bislang unveröffentlichte oder aus Bänden aussortierte und verstreut veröffentlichte Lyrik. Der vierte Band, der Essays und Rezensionen enthält, zeigt einen Autor, der sich kritisch reflektierend und unermüdlich ins Verhältnis zu Haupt- und Seitenlinien der abendländischen Literatur setzt. Man staunt über Klings profunde Begeisterung für Oswald von Wolkenstein, für die mystische Dichtung der Sor Ines de la Cruz, für Georg Trakl, Hugo Ball und Walter Serner, für Else Lasker Schüler, die er als Auftrittsbombe und Rampensau bezeichnet, wie auch für jüngere Lyriker, etwa Marcel Bayer, Sabine Schoh und Anja Uttler. Man amüsiert sich, wenn Kling sich abgrenzt von Andreas Gryphius und der
schulbuchbekannten Depressivität der Tränen des Vaterlandes,
die er als Anfangspunkt der neueren Betroffenheitslyrik nach 1968 begreift. Wenn er seine Abneigung gegen Hugo von Hoffmannsthal freien Lauf lässt und dessen
dünn aristokratisches Schwammerlsüppchen
kritisiert. Man amüsiert sich, wenn Kling über Ingeborg Bachmanns Gedichte befindet. Sie fielen unter die Rubrik
50er-Jahre-Lyrik, ein angestrengtes Warten in der Vierfruchtmarmelade der Bilder.
Die neue Ausgabe, aus deren Primärtexten und kenntnisreichen Nachworten man immer weiter zitieren möchte, beweist, warum Thomas Kling unter den deutschsprachigen Dichtern der Nachkriegszeit eine Ausnahmestellung gebührt. Kling verfügte über ein ganz und gar außergewöhnliches Talent und, bei aller Offenheit und Neugier, offenkundig über ein untrügliches Gespür für seinen eigenen Ton, über blitzende Energie, mit der er das ruhende Sprachmaterial in Bewegung brachte.
Beate Tröger über Thomas Kling. Gesammelte Werke in vier Bänden, herausgegeben von Gabriele Wix, Peer Trilke, Marcel Bayer und Frieder von Ammon. Surkamp Verlag, 148 Euro. Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin. Und jetzt spielt Bob Dylan False Prophet, falscher Prophet.
Another day they don't end, another ship going out. Another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world, and the world came in. Hello, Mary Lou. Hello, Miss Pearl. My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business, and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm the enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go.
I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury 'em naked with that silver and gold. Put 'em 6 feet under, and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze.
Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Mein Lieblingsklassiker, das ist seit vielen Jahren Gustave Flauberts Buch Madame Bovary. Die Heldin in ihrer unglücklichen Ehe, das 19. Jahrhundert, das darin so toll geschildert wird, der tragische Tod. Lange Jahre war mir die Heldin sehr sympathisch, dann merkte ich auf einmal, wie sie überspannt ist und wie sehr die gesellschaftlichen Verhältnisse sie darin bestärken. Immer ein Rätsel geblieben ist mir allerdings der zweite Weltroman von Gustave Flaubert. Im Original heißt der Education Sentimentale. Jetzt ist er neu erschienen. Der Titel macht direkt mal mehr Lust, ihn zu lesen, Lehrjahre der Männlichkeit. Ich bin jetzt mit der Übersetzerin dieser Lehrjahre verbunden, mit Elisabeth Edel, und mit dem Lektor des Buchs, Wolfgang Matz. Beide wohnen in München. Sie sind seit vielen Jahren verheiratet und machen viele Projekte gemeinsam. Wer von Ihnen beiden kann mir denn jetzt sinnvoller erklären, um was es in den Lehrjahren eigentlich geht? Frau Edel? Wir sind per Zoom-Konferenz, das muss ich ja noch sagen. Wir sind per Zoom-Konferenz verbunden und ich sehe Sie in trauter Zweisamkeit vor mir.
Ja, Herr Wasner, da bin ich jetzt, glaube ich, zuständig. Worum geht's in den Lehrjahren der Männlichkeit? Um das Erwachsenwerden eines jungen Mannes hin zu einer, ja, mehr oder weniger geglückten Männlichkeit. Das heißt, wir beginnen den Roman mit einem jungen Bürschchen von 18 Jahren. Und am Ende des Romans haben wir einen erwachsenen Mann vor uns und fragen uns ja, was hat er gelernt in all den Jahren oder Jahrzehnten, die wir ihn in diesem Buch begleitet haben.
Ist er glücklich am Ende?
Ja, er scheint glücklich zu sein. Also für uns vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber wir finden ihn am Ende wie am Anfang, fast am Anfang des Buches, zusammen mit seinem besten Freund. Und die beiden scheinen auch als, ja, ältere Herren eigentlich ganz zufrieden mit ihrem Schicksal.
Also bei der Madame Bovary ist es ein klares Frauenleben, in dem sich viel um die Familie, um das Private dreht. In diesem Roman, Lehrjahre der Männlichkeit, geht's, habe ich das Gefühl, gar nicht so sehr ums Private, aber irgendwie auch. Aber das Private wird dauernd behindert vom Gesellschaftlichen oder so. Oder habe ich das falsch verstanden?
Naja, es ist die Entwicklungsgeschichte eines jungen Mannes beziehungsweise einer Gruppe von jungen Männern. Und ganz wichtig ist einfach der historische Hintergrund. Wir erleben in dem Roman auch ein großes Panorama französischer Geschichte, nämlich die 1840er Jahre, die dann kulminieren in der Revolution von 1848. Und dann haben wir auch noch weiter die Entwicklung von dieser gescheiterten Revolution hin zum Staatsstreich von Louis Napoleon und dem Beginn des Zweiten Kaiserreichs.
Ich fand den Roman ja unfassbar spannend über die ganze Strecke. Trotzdem hatte ich das Gefühl, er ist die ganze Zeit, 150 Jahre, die er jetzt auf der Welt ist, dieser Roman, im Schatten der Madame Bovary geblieben. Woran liegt denn das?
Naja, vielleicht lesen die Leute doch lieber einen Roman erstens über eine Frau, zweitens über Ehebruch. Das hört man ja immer ganz gerne, wenn man nicht selbst betroffen ist.
Also Ehebrüche gibt es in diesem Buch aber viel mehr.
Ja, das stimmt auch wieder. Naja, sagen wir es mal so, Madame Bovary hat natürlich auf den ersten Blick einen viel konzentrierteren Plot.
Ja.
Und man kann mit der Heldin Emma mitfiebern, man kann sie schrecklich finden, man kann sie großartig finden. Der berühmte peruanische Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa hat mal gesagt, er werde bis zum Ende seines Lebens in Emma Bovary verliebt sein. Ich habe mir immer gedacht, dazu muss man wirklich ein südamerikanischer Macho sein, um auf diese Idee zu kommen.
Oh, ich habe das aber, ich verstehe ihn dann sehr gut. Aber jetzt ist die Frage natürlich, inwiefern Frau Edel sich in Frédéric Moreau verliebt hat.
Dazu ist er dann doch eine etwas zu blasse und unentschiedene Figur. Es gibt ja auch die bösartige Bemerkung eines Freundes von Gustave Flaubert, Maxime Ducamp, hat ihm gleich nach Lektüre des Manuskripts gesagt, das ist grauenhaft, diese ganzen Figuren. Du musst deinen Roman die Mittelmäßigen nennen.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass also mich allerdings vor allen Dingen der Titel bisher abgeschreckt hat, weil Education sentimental konnte ich mir außer literaturwissenschaftlich, literaturhistorisch irgendwas mit Sentiment und Romantik und Sturm und Drang und so weiter nicht viel vorstellen. Jetzt mit Lehrjahre der Männlichkeit fühlte ich mich sofort angesprochen. War das schwierig, den Titel zu finden?
Ja, wir haben eine ganze Weile gebraucht, weil einfach klar war, der französische Titel ist vieldeutig. Auch Flauberts Zeitgenossen haben ihn nicht verstanden. In allen Kritiken der damaligen Zeit wird gesagt, was soll das heißen? Das ist, funktioniert grammatikalisch nicht, vom Inhalt nicht, man versteht gar nichts. Da haben wir dann eben gesucht, wie könnte man sozusagen diesen Knoten auch durchschlagen mit all diesen bisher existierenden Titeln? Und was heißt eigentlich dieses Education Sentimental? Und dadurch sind wir durch langes Herumgerede, durch jahrelanges Herumgerede auf diese Lehrjahre der Männlichkeit gekommen.
Wer von Ihnen beiden hat es als erstes genannt? Wissen Sie das?
Tja, wenn man das so wüsste.
Jedenfalls jetzt noch eine Frage. Die Beziehungsverhältnisse bei Gustave Flaubert sind schwierig bis dysfunktional, sowohl in der Madame Bovary wie in den Lehrjahren der Männlichkeit. Was hat das denn mit Ihrer Liebe gemacht? Die scheint ja relativ intakt zu sein.
Ach je, das ist aber eine Frage.
Ja, weil Sie haben doch nebenbei ja auch noch ein Buch über die großen Ehebrüche der Weltliteratur geschrieben. Von daher ist das jetzt irgendwie eine Frage, die relativ nahe liegt.
Das ist schon richtig. Flaubert ist tatsächlich seit einem Dutzend Jahre, also ein gemeinsamer Hausgenosse.
Ist es denn schön, das Unglück der anderen zu betrachten?
Naja, es ist immer schöner als das eigene. Aber Flaubert, der ja eigentlich auch schlechten Ruf genießt bei vielen als Person, Eigenbrödler, bärbeißig. Also bei uns ist er ein sehr beliebter Hausgenosse.
Naja, er ist ja vor allem auch ein großer Ironiker. Ich würde sagen, er ist kein Zyniker, aber er ist ein Ironiker. Er nimmt sich ja auch selber dauernd auf die Schippe. Ne? Also wenn man seine Briefe liest, das ist eine ganz grandiose Lektüre. Da sieht man auch, dass er nicht nur seine Figuren mit diesem bösen Blick betrachtet, sondern natürlich auch seine Freunde und vor allem auch sich selber.
Jetzt sind Sie, Herr Matz, nach 25 Jahren gerade frisch im Ruhestand angekommen. Wie werden Sie ohne Flaubert leben?
Ach, da habe ich keine Angst. Der ist immer noch da. Ruhestand klingt irgendwie immer so seltsam. Nein, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, nicht nur mit Flaubert.
Lesen Sie jetzt eher Klassiker oder eher Krimis?
Na, beides.
Beides, ich glaube, das
verbindet sich ganz. Sie auch, Frau Edel?
Ja.
Okay, haben Sie eigentlich das Hörspiel mitbekommen, das jetzt bei uns hier produziert wurde?
Ja, natürlich.
Hören Sie es? Können Sie es hören?
Ja.
Ja, es ist interessant, weil für jemand, der so tief im Buch drin steckt, ist das eine vollkommen andere Erfahrung. Hätte mich jemand vorher gefragt, kann man aus dem Buch ein Hörspiel machen, hätte ich gesagt, ja, ich weiß nicht wie. Und dann ist man ganz überrascht, dass das geht und dass man plötzlich denselben Text auf eine ganz andere Weise auf einmal mitbekommt.
Herzlichen Dank. Also, noch einmal der Hinweis. Um 18.20 Uhr heute läuft der zweite Teil des Hörspiels der Lehrjahre der Männlichkeit. Man kann direkt reinschalten. Man kann aber auch erst im Netz nachhören, was im ersten Teil passiert ist. Heute geht's darum. Frederik hat geerbt, er verliebt sich in Rosanette, aber die hat schon zwei andere Männer und seine Dauerliebe Madame Anou steckt in der Ehekrise. Klingt doch fast wie ein Netflix-Drama. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin und darin jetzt Mina mit Les Cornichons. Wer glaube, alle Fragen gelöst zu haben, werde niemals etwas Wichtiges zu sagen haben. Paul Auster formuliert diese Überzeugung in seiner vor ein paar Tagen erschienenen Essaysammlung mit Fremden sprechen. Wer Austers Romane kennt, weiß, dass sie mehr Fragen aufwerfen, als Antworten zu geben. Eine Essaysammlung könnte da ja mal Auskunft geben über die Quellen eines der europäischsten aller amerikanischen Schriftsteller. Und tatsächlich, lassen Sie sich überraschen. Einer der wichtigsten Gewährsmänner Austers stammt aus dem SWR-Sendegebiet. Michael Au über Paul Auster.
Einer der wichtigsten Texte in Paul Austers jüngst erschienener Essaysammlung »Mit Fremden sprechen« ist die Rede, die der große amerikanische Autor 2006 anlässlich der Verleihung des Prinz von Asturien-Preises in Oviedo gehalten hat. Sie hat dem Buch seinen Namen gegeben. In dieser ebenso kurzen wie großen Rede feiert Paul Auster Kunst im Allgemeinen, Literatur im Besonderen. Es gebe, so sagt er, eine in unserer menschlichen Genausstattung angelegte Sehnsucht nach Geschichten. Ganz gleich, ob diese im Kino oder im Fernsehen, im Comic oder in der Belletristik erzählt würden. Deshalb schaut Auster optimistisch in die Zukunft seines eigenen Handwerks, dem des Romanschreibens. Dieses Handwerk lebe von der Besonderheit, dass sich Autor und Leser auf gleicher Stufe zusammenfinden. Der Roman, sagt er, ist der einzige Ort auf der Welt, an dem sich Fremde in uneingeschränkter Zweisamkeit begegnen könnten.
Ich habe mein Leben im Gespräch mit Menschen verbracht, die ich nie gesehen habe, mit Menschen, die ich niemals kennenlernen werde, und hoffe, dies bis zu meinem letzten Atemzug zu tun. Es ist das Einzige, was ich jemals wollte.
Mehr noch als in seinem Heimatland, den Vereinigten Staaten von Amerika, wird er in Europa gelesen, in Frankreich und Deutschland zumal. Nein, er wird nicht einfach nur gelesen, er wird verehrt. Mit seiner zweiten Ehefrau, der nicht minder erfolgreichen Autorin Siri Hüstwit, gibt Auster das intellektuelle Vorzeigepaar in der Nachfolge von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Er ist gleichzeitig einer der amerikanischsten Autoren unserer Zeit und einer, dessen Denken und Schreiben unmittelbar an bildungsbürgerliche Traditionen Europas anschließt. So wie seine bislang 17 Romane und 5 Autobiografien voller intertextueller Bezüge sind, ist es auch die vorliegende Sammlung von mehr als 40 ausgewählten Essays, Notaten und Reden aus 5 Jahrzehnten. Er hat sie selbst zusammengestellt. Einige werden hier erstmals veröffentlicht. Sie eint, dass hier jemand mit Leib und Seele Leser und Autor ist, was für ihn bedeutet, sich am Nutzlosen erfreuen, berauschen zu können. Seine Romane verknoten Wirklichkeit und Fiktion so miteinander, dass einem beim Lesen schwindlig werden kann. Die philosophische Grundlage findet sich im Prolog des Buchs »Mit Fremden sprechen«. Der damals 20-jährige Student der Anglistik und Literaturwissenschaften an der New Yorker Columbia University notiert 13 Theoreme, die später allesamt als eine Art Vexierspiel in seine Bücher Eingang gefunden haben. So heißt es dort beispielsweise:
1. Die Welt ist in meinem Kopf, mein Körper ist in der Welt. 2. Die Welt ist meine Vorstellung, ich bin die Welt. Die Welt ist deine Vorstellung, du bist die Welt. Meine Welt und deine Welt sind nicht dieselben.
Der Eindruck, der sich beim Lesen von Austers Romanen und autobiografischen Texten sehr rasch einstellt, dass hier jemand nicht aus dem Bauch heraus, sondern in höchstem Maße reflektiert schreibt, bestätigt sich bei der Lektüre seiner Essaysammlung. Wenn er über Franz Kafka, Edgar Allan Poe, Laura Riding, Jim Jarmusch, Virginia Woolf oder Samuel Beckett schreibt, dann liest man in jeder Zeile Staunen, Anerkennung und Verehrung für diese Menschen. Es vergehe kein Tag, an dem er nicht die Tür seines Arbeitszimmers öffne und all diese fabelhaften Autorinnen und Autoren hereinbitte, heißt es in dem programmatischen Essay »Ein Leben in der Kunst«. Dass zu Austers Heroen auch der 1886 im rheinland-pfälzischen Pirmasens geborene Hugo Ball gehört, sei mit regionalpatriotischem Stolz angemerkt. Hugo Ball, der Mitbegründer der einflussreichen Dada-Bewegung, sei ein Kind seiner Zeit gewesen. Er habe die Leidenschaften und Widersprüche der europäischen Gesellschaft im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts in ungewöhnlich hohem Maße verkörpert. Balls Vorstellungen von Dada hätten auf den alten humanistischen Idealen gefußt. In einer mechanistischen Epoche der Vereinheitlichung habe er mittels der Kunst dem Individuum dessen Würde zurückgeben wollen. Hugo Ball, Knut Hamsun, Paul Celan, Giuseppe Ungaretti. Große Autoren des 20. Jahrhunderts. Von eben diesem vergangenen 20. Jahrhundert ist in »Mit Fremden sprechen« viel die Rede. Das 21. Jahrhundert hingegen kommt in dieser Sammlung viel zu kurz. Das ist merkwürdig. Wie es ebenso verwundert, dass Auster bei seiner Zusammenstellung den politischen Teil seiner Persönlichkeit eher ausspart. Dabei gehört er seit jeher zu jenen Geistesgrößen in Amerika, die sich für Freiheit und Liberalität ins Getümmel stürzen. Erst jüngst hat er an der Spitze einer Bewegung von Intellektuellen gegen Donald Trump gestanden. Und noch ein mankohartes Buch. Einige seiner Texte erschließen sich ohne Erläuterungen nicht mehr richtig. Insgesamt aber gilt, dass mit Fremden sprechen ein intellektuelles Vergnügen ist. Man muss diese Essays nicht lesen, um Austers Romane zu lieben. Sie helfen aber zu verstehen, warum er schreibt, wie er schreibt.
Michael Au über Paul Auster, mit Fremden sprechen. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Und jetzt kommt ein Gedicht. Eine völlig andere Geschichte. Unter Neonreklame essen wir Fledermaussuppe. Neben uns schweißt eine Frau ein Gitter, uns geht es gut. Vor einer Weile habe ich gesagt, der einzige Ort, der mir noch sicher scheint, ist das Meer. Vor einer Weile hast du gesagt, die Arten, die ins Wasser zurückgegangen sind, scheinen unendlichen Spaß am Leben zu haben. Ich möchte zum Schluss, zu Weihnachten, zum Lockdown und zu vielen anderen bevorstehenden Anlässen einen ganz schmalen Gedichtband empfehlen. Marius Goldhorn hat ihn geschrieben. Yin heißt der Band und er erzählt von einer ganz eigenen Auseinandersetzung mit chinesischer Philosophie. Der Autor hat nämlich zum Beginn der Pandemie gerade Lao Tzu gelesen und eine Methode der Ekritur-Automatik entwickelt, in einer ganz seltsam schwebenden Sprache. Berichtet er vom Eintauchen in die Abgeschlossenheit, von Ängsten, von Hoffnungen etc. Alles taucht in einem leichten Nebel vor dem Leser auf. Und nebenbei gibt es aber wieder ganz klare Erklärungen und Annäherungen an die jahrtausendealte Philosophie durch den nicht einmal 30-jährigen Dichter. Das Buch hat mich gefesselt. Marius Goldhorns Gedichtband Yin ist bei Corbinian erschienen. Das war das SWR2 Lesenswertmagazin, heute mit Büchern von Paul Auster, Kurt Flasch, Gustave Flaubert, Thomas Kling und Christoph Nussbaumeder. Mein Name ist Alexander Wasner, lesen Sie wohl oder hören Sie ab 18.20 Uhr die Lehrjahre der Männlichkeit von Gustave Flaubert, zweiter Teil. Und zum Schluss gibt es Pianist im Schlafrock. Chili Gonzales, das ist der Klavierspieler, der gerne mal im Morgenmantel auftritt. Und jetzt spielt er O Tannenbaum.